Herzlich willkommen zu unserem Unternehmenspodcast IT, Menschen, Kompetenzen. Heute bei mir im Studio zu Gast Yvonne Wiesentheit. Unser Thema Containerplattform. Yvonne, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg nach Böblingen angetreten bist. Ich hoffe, du bist gestern gefahren und hast entspannt im Hotel übernachtet. Klasse, dass du es geschafft hast.
Ja, danke, dass ich da sein darf, Silke. Fahrt war okay. Naja, so rund um Stuttgart, wie immer, halt etwas schwierig. Aber ansonsten ganz entspannt angekommen gestern, mit den Kollegen abends noch essen gewesen. Ja, war ganz hübsch
und ganz ruhig. Ist auch gut, oder? Wenn man die Kollegen dann im Hotel trifft und den einen oder anderen mal wieder sieht. Du bist ja doch ein bisschen ab vom Schuss.
Ja, also wenn, ist ja Hannover so mein nächstes Ziel. Und da ist es halt auch relativ weit und fährt sich auch tatsächlich nicht so schön von mir aus. Dementsprechend bin ich da auch nicht so oft. Und dann ist auch mal ganz schön, dass man auch mal die Kollegen vor Ort mal wieder trifft, wo man nicht so oft sieht.
Ja, das stimmt. Du bist seit 2024 bei der Spirit und verantwortest das Team, das sich bei uns mit Containerplattformen beschäftigt. Und ich weiß, dass du in der Nähe von Wolfsburg wohnst. Jetzt raten wir alle mal, wo dein Mann wahrscheinlich arbeitet. Du bist verheiratet, du hast eine fast erwachsene Tochter. Was macht denn Yvonne privat?
Yvonne macht privat eigentlich so ganz normale Dinge, die, glaube ich, jede andere Hausfrau auch macht, wenn sie nicht gerade arbeitet. Oder ja, also Backen, Familienzeit. Wir spielen zusammen viel Online-Spiele, aber auch viele Brettspiele. Online spiele ich mit meiner Tochter zusammen Spiel. Wir nehmen dort an internationalen Wettbewerben teil. Das Design macht dann meistens, also das ist, kann man sich so vorstellen wie, ich weiß nicht, ich will gerade überlegen, wie ich das am besten ausdrücke. Also wie so ein Tanz, aber halt online mit Figuren. In unserem Fall sind es Pferde und dementsprechend machen wir dort Dressuren zu bestimmten Themen und die Choreografie entwirft meine Tochter und sagt das Ganze auch an und dann nehmen wir da teil. Manchmal erfolgreich, manchmal nicht so erfolgreich. Tatsächlich war das letzte war mir sogar super gut. Da waren wir nur einen Punkt vom Treppchen entfernt. Also da waren wir schon sehr stolz drauf, weil wir auch neu angefangen haben damit. Genau, und ansonsten sind es so eher so die klassischen Games, die man familienmäßig zusammenspielt oder dann eben ja so ein paar Survival-Games, so eine Sache.
Also bei Brettspielen bin ich noch dabei. Diese andere Welt, die du gerade beschrieben hast, kenne ich überhaupt nicht. Ich bin völlig fasziniert, Yvonne. Hammer, aber ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich etwas über dich lerne. Aber schon als wir uns kennengelernt haben, hast du so ein bisschen berichtet, wie deine Karriere verlaufen ist. Und die war ja jetzt nicht von Anfang an auf die IT geprägt. Also Schule, Ausbildung oder Studium, dann direkt in die IT, sondern du bist ja erstmal in die Systemgastronomie gegangen, hast dir dort deine Sporen verdient, warst Managerin. Und irgendwann ging es nicht mehr, wolltest du nicht mehr. Und dann hast du gesagt, okay, du gehst in die IT, weil es dich wahnsinnig gereizt hat. Ich glaube, dein Mann hat dich da auch unterstützt und gesagt, dann mach das doch. Was fasziniert dich denn so?
Also grundlegend habe ich als Jugendliche IT schon immer sehr spannend gefunden. Ich habe früher selber Homepages designt, also als Backup von PHP, als das war noch in den Kinderschuhen. Ich habe viel mit HTML selber geschrieben, also auch wirklich große Homepages. Und dann war es halt einfach so, dass das so in der Familie nicht so gut ankam, dass ich IT machen wollte. Und das war ja auch damals noch nicht so modern und wer weiß, was aus IT so wird. Und dementsprechend war es Systemgastronomie. Und als es dann eben nach ein paar Arbeitsunfällen nicht mehr ganz so gut ging mit Schichtenlaufen, musste irgendwann mal was Neues her. Und der Einzelhandel hat mich dann auch nicht ganz so gereizt, wie ich gehofft hatte. Und mein Mann hat mich dann motiviert, einfach dort anzuknüpfen. War auch gar nicht so leicht, aber was ich faszinierend finde, ist halt einfach dieses breite Spektrum an Wissen, das es gibt. Es ist halt nicht einfach nur IT, sondern es gibt so viele unterschiedliche Sparten. Und ich habe, glaube ich, da auch relativ klassisch angefangen mit Windows, habe dann festgestellt, so ab einem gewissen Alter ist es echt schwierig, so einen Windows-IT-Job zu bekommen, vor allem dann auch noch als Frau. Und dann habe ich mit Linux weitergemacht. Da ging es dann tatsächlich relativ schnell, als ich die ersten Zertifikate hatte. Und als ich dann von meiner alten Firma eigentlich weg wollte, haben sie mir angeboten, OpenShift zu machen. Das ist eine Containerplattform. Und das war quasi Liebe auf die erste Fehlermeldung, als ich das gesehen habe. Mir mein Kollege vorgestellt und ich habe eigentlich nur Fehlermeldungen gesehen, als er mir das Patching gezeigt hat. Aber ich fand das total faszinierend und habe gesagt, okay, da geht mein Weg hin. Und das finde ich einfach auch heute noch mega spannend, dass man so viel Wahl und so viele Wahlmöglichkeiten einfach in der IT hat.
Ja, das kann ich jetzt wiederum alles nachvollziehen. Aber gerade Container, das ist ja schon ein sehr spezielles Thema. Und ich würde dich bitten, erstmal überhaupt zu erklären, was sind denn Container? Was sind Containerplattformen? Wo kommen sie zur Anwendung? Weil ich mir vorstellen könnte, dass da genauso viele Zuhörer lost sind, wie ich persönlich auch.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich glaube, jeder, der damit anfängt, ist so das erste halbe Jahr mal so wirklich lost. Also man hat absolut gar keine Ahnung, was die Kollegen so erzählen. Und deswegen, wenn man so an Container denkt, also wenn man noch nie Container gehört hat im Bezug mit IT, würde man als erstes mal an so große Schiffscontainer oder so denken. Gerade Hamburg Hafen, wer da schon mal war, die großen Containerschiffe, da sind ja durchaus mal ein paar tausend obendrauf. Und ähnlich ist das quasi auch mit uns. Und auch so funktioniert tatsächlich auch in der IT ein Container. Was macht man mit dem? Man hat einen Container, da packt man alles Mögliche rein. Meistens verschifft man das dann ja auch irgendwo hin. Das heißt, es muss durch Zoll und dann ist an so einem Container eine Plombe dran, die ist einzigartig. Und dann weiß der Zoll, ist noch nicht aufgemacht worden. Und das, was in den Papieren steht, sollte da auch drin sein. Und genauso funktioniert in der IT auch ein Container. Die Developer packen in den Container alles, was eine Applikation, also eine Anwendung braucht, um lauffähig zu sein, anders als wir das sonst kennen. Also da ist wirklich alles dabei. Jede Bibliothek, die sie braucht, jede einzelne Datei, da ist alles drin. Das wird dann zusammengepackt, wird verplombt praktisch, bekommt eine einzigartige Nummer, die ist für dieses Image, also was dann dort entsteht, das nennt sich ein Container-Image, einzigartig weltweit. Und damit kann man sicherstellen, dass an diesem Container-Image auch nichts nachträglich verändert wurde. Mit diesem Container-Image startet man dann seine Anwendung und dann ist sie auch schon lauffähig, tatsächlich komplett, ohne irgendwas zu machen. Anders als das man normalerweise kennt von Anwendungen. Man fährt so zum Beispiel sein Windows hoch und dann will das erstmal 20 Updates haben. Und das würde einem Container-Image nicht passieren, weil das ist alles, jedes Update, das es braucht und auch jedes Binary, die dabei ist, jede Datei ist einfach schon da. Und es läuft einfach, wenn man es hochfährt. Jetzt ist es natürlich so, es fährt natürlich nicht einfach hoch, genauso wie ja der Container nicht einfach von Deutschland nach Amerika kommt, ohne dass, also so jetzt steht er in Deutschland, jetzt ist er in Amerika, ist ja auch nicht so. Dafür ist es ja das Containerschiff da und wir nutzen dafür Containerplattformen. Kann man sich wirklich auch wie ein Schiff vorstellen. Es bringt alles mit, es bringt die Ressourcen mit, die man braucht, um einen Container von A nach B zu bringen, damit er starten kann. Es hat normalerweise den Storage dabei, den diverse Applikationen ja durchaus brauchen. Genau, und so eine Container-Plattform ist dann praktisch im Verbund von vielen kleinen Servern, kleinen oder größeren, kommt immer sehr auf die Plattform drauf an. Es ist sehr modular, sehr skalierbar und das ist eben auch der Vorteil von diesen Container-Applikationen, also die in diesen Images laufen, weil dadurch, dass ja alles schon dabei ist, kann man einfach einen neuen Container starten mit dem gleichen Image und auf einmal hat man zwei und die können normalerweise auch sehr gut zusammenarbeiten und das managt so eine Containerplattform. Genauso wie auf dem Schiff ja nicht nur ein Container ist, würde es sich auch gar nicht lohnen, den darüber zu schippern. Und dann hat man halt hunderte, tausende Container, die auf so einer Plattform laufen und da kümmert sich dann diese Containerplattform Kubernetes in unserem Fall drum, dass das alles so läuft, wie wir das gern möchten. Und ja, genau.
Ich finde das Bild von diesem Containerschiff gerade echt total gut. Also ich kann es mir jetzt besser vorstellen. Wo sind denn so die typischen Anwendungsfälle? Also wann werden denn Containerplattformen oder Container eingesetzt? Wo hat der Kunde wirklich einen Nutzen, wenn er sagt, okay, ich rufe jetzt die Yvonne an und die soll mal bitte sich bei mir schlau machen und mir weiterhelfen?
Also ich sage mal so, der klassische Anwendungsfall jetzt, den man sieht, sind so Microservices. Microservices, was versteht man drunter? Also man hat früher die Anwendungen sehr groß gebaut. Das waren ja riesige Monolithen, die man gebaut hat. Die bricht man heute in ganz viele kleine Services runter. Und da wird es dann interessant, die in Containern laufen zu lassen. Diese Services verändert man nicht so häufig. Dementsprechend kann man, ja, ist so ein Container-Image halt ganz praktisch. Man kann es auch super einfach austauschen bei Updates. Also es wird ein neues Container-Image gemacht. Und dann ja, schiebt man dem Container halt ein neues Image unter und schon hast du ein Update drinnen. Dementsprechend, fangen wir mal anders an. Also wir haben Microservice zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt früher einen großen Webshop gehabt, das war ein großer Monolith, wenn da irgendwas war, dann war immer der ganze Webshop down. Mhm. Heute ist ein Webshop in ganz vielen Microservices aufgebrochen, Frontend, Backend, meistens hat man noch so eine Mitte drinnen, verschiedene Services, die zulaufen, Datenbanken, die drunter sitzen und jeder läuft in so einem eigenen Container. Und wenn jetzt ein Problem besteht, dann besteht es meistens nur in einem Container und eben nicht in dem ganzen Webshop. Das heißt, der Webshop an sich funktioniert noch. Vielleicht kann man halt 10 Artikel nicht abrufen, weil gerade die Datenbank für diese Artikel nicht da ist. Aber die anderen 100 Artikel kann man noch aufrufen. Mhm. Dementsprechend arbeiten dann im Hintergrund das Operations-Team dran, dass die anderen 10 Artikel auch wieder aufrufbar sind. Das wäre jetzt so ein Anwendungsfall. Ist natürlich auch ein klarer Vorteil, wenn wir viele haben. Wie gesagt, es ist nicht alles down. Wir können, Container können geregelt mit Rolling Updates umgehen. Und dann haben wir...
Was ist ein Rolling Update?
Ja, da wollte ich gerade drauf kommen, Rolling Update. Also wir haben jetzt unsere Version von unserem Webshop und jetzt haben wir eine neue Version. Klassischer Fall, jeder weiß, Update so, wir fahren unsere virtuelle Maschine oder unseren Server runter, der updatet sich und dann haben wir eine Downtime, weil der muss ja rebooten auch noch. Im Falle eines Rolling Updates ist es so, die alte Version bleibt so lange bestehen, bis die neue Version gestartet ist und die Container-Plattform, die unten drunter ist, switcht dann einfach den Netzwerkverkehr auf die neue Version rüber, ungefähr switch 0,1 Sekunden, also für einen normalen Anwender absolut überhaupt nicht merkbar. Man sieht, beim guten Monitoring sieht man es im Monitoring. Ansonsten hat man nicht gemerkt, dass da überhaupt ein Update da war und der Kunde ist auf der neuen Version und es gab keinerlei Downtimes.
Das klingt ziemlich clever.
Das ist es auch.
Wahnsinn. Cool. Docker ist ja auch so ein Begriff, der immer wieder verwendet wird. Magst du mir das vielleicht auch noch erklären?
Genau. Also im Fall von Docker ist es auch eine Container-Plattform. Da liegt auch eine Container-Runtime drunter, aber es funktioniert nicht wie ein Kubernetes. Docker lege ich dem ein Docker-File hin und Docker startet mir diesen Container. Docker ist aber nicht befähigt, diesen Container wieder im Safe-Hailing quasi neu zu starten. Wenn der fehlschlägt, schlägt der fehl. Das heißt, man hat immer manuelle Eingriffe. Es gibt weitere Nachteile von Docker. Es gibt natürlich auch Vorteile. Wenn ich nur 3 Container habe, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, die auch auf Docker laufen zu lassen, weil das einfach einfacher ist. Habe ich aber natürlich jetzt einen Microservice, der allein schon 20, 30 Container mitbringt und wo ich auch darauf angewiesen bin, dass dieser Microservice skalierbar ist, dann macht Docker einfach keinen Sinn. Weil der Vorteil von Kubernetes ist eben, dass wir viel Skalierbarkeit haben. Kubernetes kann ich ganz klare Werte vorgeben, ab welcher Last mehr neue Container hochgefahren werden sollten und ab wann sie wieder runtergefahren werden. Und das macht Kubernetes alles im Hintergrund selbstständig. Das kann Docker zum Beispiel nicht. Auch wenn es um Storage geht, ist Docker halt sehr monolithisch unterwegs, kann das alles ranmounten, ist kein Unterschied zum Kubernetes. Wenn wir jetzt aber erweitern müssen, dann heißt es im Fall von Docker, ich muss dem ein komplett neues Volume hinstellen und ich muss die Daten kopieren, manuell selber. Im Fall von Kubernetes heißt es, ich habe normalerweise einen Treiber, der erweitert mir dieses Volume einfach dynamisch, schiebt es einfach wieder in den Container rein, also startet den Container neu und es ist größer und die Daten haben sich nicht bewegt. Da wir ja Rolling Update haben, stirbt der alte Container natürlich auch erst, wenn der neue wieder vollständig läuft. Mhm.
Gibt es Unterschiede bei den Herstellern?
Ja, definitiv. Also grundlegend ist Kubernetes eine Open-Source-Distribution, die kann sich jeder runterladen, jeder installieren. Die ist aber natürlich sehr nackig, sage ich jetzt mal. Also da ist nichts dabei. Die bringt Onboard wirklich erstmal gar nichts mit, keine DNS, kein Netzwerk, überhaupt nichts. Das hat Vorteile, weil sie sehr modular dadurch ist. Man kann sich zusammensuchen, was man gerne möchte. Der Nachteil ist natürlich auch, macht alles selber. Genau, und dann gibt es natürlich noch die Enterprise-Distributionen wie Red Hat oder SUSE. Wir verwenden vorrangig Red Hat, aber SUSE hat tatsächlich auch viele Vorteile. Es ist halt ein Einsatzgebiet. Die bringen viel Onboard einfach schon mit. Die bringen dann auch schon Disaster- und Recovery-Szenarien mit. Die haben DNS und Netzwerk mit dabei. Also da ist es eigentlich so eine Rundum-Sorglos-Lösung. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das nie Pflege braucht. Natürlich brauchen auch diese Systeme Updates. Man muss sie konfigurieren ordentlich. Aber ansonsten, ja, das sind eigentlich so die großen Unterschiede. Also natürlich kann man auch ein Vanilla-Kubernetes, sagen wir immer, also eins, was halt einfach Open Source ist, kann man in Enterprise einsetzen. Es ist natürlich wesentlich risikoreicher, als wenn man eine Enterprise-Distribution einsetzt, aber machbar ist das tatsächlich. Sind sehr stabil, diese Systeme. Sie haben Self-Healing, ist immer ganz spannend, wenn man von IT und Self-Healing, da denken dann gleich immer so, oh ja, KI, das macht alles selber. Nein, tatsächlich nicht. Kubernetes arbeitet nach deklarativen Vorgaben. Das heißt, man legt seine Files ab und sagt dem Cluster, wie der Zustand auszusehen hat, den man möchte. Und dieser Kubernetes-Cluster wird immer versuchen, diesen Zustand wiederherzustellen. Und das ist dieses Self-Healing, was der Cluster mitbringt. Und zwar sowohl für sich selber als auch für die Applikationen. Das macht es eben ganz spannend. Das ist auch ein großer Unterschied zu Docker. Das ist auch deklarativ. Aber tatsächlich halt hat das kein Self-Healing mit dabei. Und manchmal muss man dann halt nur einen kleinen Schalter setzen und dann funktioniert auf einmal alles wieder. Und manchmal dauert es halt auch mal ein bisschen länger. Also es ist jetzt kein Wunderwerk, aber es ist wirklich faszinierend, wie gut Kubernetes sich auch selber wieder recovern kann.
Was sind denn so die typischen Anwendungsfälle? Also ihr betreibt das ja für mehrere Kunden. Was für Applikationen laufen bei denen darauf und wo ist der Mehrwert, der Nutzen für den Kunden? Ja, warum sollte jetzt ein Kunde, der heute vielleicht noch klassisch VMs betreibt, bei euch anrufen und sagen, Frau Wiesentheit, ich brauche sie mal.
um jetzt auch mal bei dem Webshop zu bleiben. Wir haben tatsächlich Kunden, die haben Applikationen, die sind kein Webshop, aber die funktionieren wie so ein Webshop. Also es sind die Microservices, die dort betrieben werden, die dann eben, wenn, also jede Applikation kann einfach mal einen Fehler haben, das kennt ja jeder. Die Anwendung, selbst beim Windows, oh, ich habe einen Fehler, ich möchte jetzt gerne neu starten. Ja, okay, dann hat man eine Downtime. Und genau eben das ist das, was faszinierend ist bei uns. Die Anwendung hat einen Fehler, der Cluster merkt es sofort innerhalb von 0,1, 0,2 Sekunden und startet das Ganze neu, dadurch das, was man ja sonst manuell machen würde. Und damit hat man halt vielleicht eine Downtime von 5 Sekunden, 6 Sekunden, also kaum merkbar für den wirklichen Anwender. Unsere Kunden haben ihre Workload in der Produktion stehen praktisch, also da laufen für Großkunden die kompletten Bänder drüber. Das heißt natürlich auch, wir haben dort sehr viel Verantwortung, weil wenn bei uns irgendwas wirklich nicht geht, dann steht bei denen auch das Band. Und unsere
da
Kunden,
geht's ja echt um Sekunden oder Minuten.
Genau, und da reden wir auch wirklich über Millionenbeträge, die dort sind, wenn da die Bänder stehen. Und der Vorteil ist halt durch dieses Self-Healing, was Kubernetes einfach anbietet, dass wir das so minimiert haben, wie es überhaupt geht. Ich bin mir sicher, 2025 hatten wir keinen ausgelösten Bandstillstand, der auf unserer Seite lag.
Cool.
Und ich glaube, das können die wenigsten Applikationen über sich sagen oder generell Infrastrukturen. Man, natürlich, es gab Bandstillstände, aber die lagen tatsächlich nicht bei uns, sondern im Netzwerk. Und dementsprechend bin ich da auch sehr stolz drauf, dass wir unsere Cluster so weit hinstellen können, dass wir sagen können, wir können guten Gewissens auch sehr teure Produktionen betreiben und können wissen, wir können ruhig durchschlafen, unsere Kunden können ruhig durchschlafen, weil es einfach läuft.
Knaller. Jetzt betreibt ihr diese Plattform, aber deine Leidenschaft ist ja wirklich die Beratung und auch die Konzeption. Wie ist denn da so das typische Vorgehen?
Also grundlegend, wenn wir so die ersten Treffen mit den Kunden haben, ist mir wichtig zu wissen, was sind die Ziele des Kunden, auch die Ziele des Kunden in Bezug auf seine Firma, weil das ist ja trotzdem gut zu wissen, okay, wo möchte er hin? Heute macht er vielleicht 5 Millionen Umsatz und nächstes Jahr möchte er aber schon 20 machen vielleicht. Also ist es wichtig zu wissen, wie skalierbar muss meine Lösung aussehen? Welche Lösung muss ich ihm anbieten? Welche Wünsche hat er vielleicht auch? Weil er hat sich vielleicht auch im Vorfeld schon Gedanken gemacht, was erwartet er von uns? Und um dahin einfach zu gehen, ihm mehr Business Value zu bieten, einfach Mehrwert auch für ihn selbst draus zu sehen, dass wir uns Mühe geben und auch verstehen möchten, was ihn antreibt und nicht nur zu sehen, dass wir viel Umsatz machen, sondern auch, dass er mit natürlich mit uns zusammen unser Partner ist und wir zusammen mit ihm wachsen möchten. Und das sind erstmal so die ersten Dinge, die ich verstehen möchte. Und wenn ich das dann habe, dann hat man meistens, bildet sich dann schon im Gespräch so die erste Architektur, die ich mir so vorstellen könnte für den Kunden. Und dann ist natürlich auch wichtig zu verstehen, was hat er denn überhaupt? Also was soll denn da überhaupt hin umziehen? Was ist jetzt gerade da? Wie schaut das Ganze aus? Wie ist die Infrastruktur, die da ist? Welche Möglichkeiten ergeben sich uns? Was können wir für ihn noch tun, um ihn dort zu unterstützen, das Ganze auszubauen oder zu erweitern? Haben wir vielleicht in unserem Rechenzentrum einen Platz? Wäre das für den Kunden eine Möglichkeit? Ja, so, das sind so die Dinge, die ich gern verstehen möchte. Und dann fangen, wenn wir das alles haben und unsere Informationen gesammelt haben und auch natürlich wichtig, wo ist denn der Wissensstand des Kunden? Wo ist der Wissensstand seiner Mitarbeiter? Wo müssen wir auch da vielleicht ansetzen? Weil auch das ist wichtig, einfach schon im Architektur- und im Betriebsmodell zu bedenken, dass man dort einfach niemanden überfordert, dass wir jeden an der richtigen Stelle abholen können. Und wenn wir dann soweit sind, diese Informationen gesammelt zu haben, dann arbeiten wir Architekturen, die Betriebsmodelle, dann kommen immer Fragen auf, immer. Weil dann hat man irgendwas dann doch nicht gefragt oder dann hat vielleicht eine Aussage doch nicht gereicht, obwohl man der Meinung war, das war so. Dann stellt man halt die Fragen noch, klärt die mit dem Kunden und wenn man dann soweit ist, stellt man Architektur und Betriebsmodell vor und erholt sich das okay des Kunden praktisch, lässt vielleicht auch noch, vielleicht sind auch während der Zeit nochmal Wünsche vom Kunden gekommen, schaut, dass man die noch integrieren kann. Und dann wird es auch schon an die Umsetzung gehen, die dann meistens eben ins Team geht und dann auch an die Schulung von den Mitarbeitern, damit die auch wissen, wie sie die neuen Sachen verwenden müssen. Wichtig ist dann auch, man zieht zuerst natürlich keine businesskritischen Applikationen auf so eine Plattform, sondern man nimmt erstmal Use Cases, die sehr unkritisch sind, schaut, wie passen die denn dann ins Konzept, wie gut laufen die und aufgrund dessen entwickeln wir dann Prozesse mit dem Kunden zusammen, wie man dann die businesskritischen Applikationen am besten umzieht. Und dann auch Go Live geht und wie das Ganze dann weiter betreut wird.
Das heißt, ganzheitlich, partnerschaftlich.
Genau.
und wir lassen den Kunden an keiner Stelle irgendwie alleine, sondern wir sind immer mit ihm ganz eng im Dialog, weil anders würde es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Und egal ob Konzeption oder Implementierung oder dann auch Betrieb und Weiterentwicklung der Kundennutzen, du hast es so schön gesagt, der Business Value steht immer im Vordergrund.
Genau, und zwar für beide Seiten. Das ist einfach wichtig, dass wir dort partnerschaftlich rangehen.
Ich glaube, ich werde heute Abend an Containerschiffe denken und muss mich gerade an unsere Weihnachtsfeier in Hamburg erinnern. Yvonne, vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Leidenschaft. Und ich spüre einfach so viel Leidenschaft für diese Themen und ja, auch die Erläuterung. Ich glaube, dass das für ganz viele Zuhörer wichtig gewesen ist, mal genau diese Seite auch zu verstehen. Es ist ein Buzzword, Container, aber so richtig verstanden haben es wahrscheinlich die allerwenigsten. Kommen wir auch bei dir zu den Abschlussfragen, die ich jedem Gast stelle. Was ist für dich das Besondere, der besondere Spirit der Spirit?
Meine Kollegen, ganz klar. Also das menschliche Miteinander ist einfach unfassbar gut. Man darf auch mal einen schlechten Tag hier haben, da ist einem keiner böse. Man darf auch wirklich mal krank sein, wenn man dann wirklich krank ist. Also auch gerade letztes Jahr, das weißt du ja auch, bin ich sehr lang ausgefallen und da bin ich sehr dankbar dafür, dass die Spirit immer hinter mir gestanden war und dass es einfach kein Problem war und es so einfach war, wiederzukommen. Und man darf auch sagen, was man meint und was so in seinem Kopf ist. Und gerade ich bin immer jemand, der da sehr schnell rausschießt und der auch gern mal aneckt damit. Aber es nimmt mir keiner übel und ich darf einfach ich sein. Und das ist für mich einfach der Spirit in the Spirit.
Das ist ein großes Kompliment auch an die Kollegen. Wo setzt du denn heute schon KI ein? KI kam ja auch in deinen technischen Erläuterungen schon ein bisschen vor.
Genau. Also wir setzen KI natürlich auch selber auf den Clustern ein. Also gerade die Enterprise-Versionen haben eine super KI-Integration, die uns dann einfach auch bei der Administration helfen. Klar, unsere lokale KI kennt natürlich unser Cluster. Wichtig, die ist nur lokal, also die geht nicht in die Cloud und die gibt keine Daten raus. Und die kann dann einfach schon mal Lösungsvorschläge geben. Wichtig für uns, es sind oft einfach nur Lösungsvorschläge. Wir schauen uns die an, also immer, KI ist immer ein bisschen mit Vorsicht auch zu genießen. Man sollte schon wissen, was man die KI fragt. Aber tatsächlich hilft einem, das liest halt einfach wesentlich schneller die Dokumentationen, als man das selber kann. Mhm. Und da setzen wir tatsächlich auch hauptsächlich KI ein, um uns einfach komplexe Lösungen mit der KI zusammen anzuschauen, zu bewerten und sie dann auch umzusetzen, wenn das so passt, oder auch dann eben eigene Lösungen daraus hingehend zu entwickeln. Genau, und da setzen eigentlich auch unsere Kunden dahin KI ein. Und wichtig, KI läuft meistens auf Kubernetes-Clustern. Das heißt, wer KI-Workload betreiben möchte, kommt meistens an Kubernetes auch nicht vorbei, weil dafür ist halt Kubernetes einfach hervorragend geeignet.
Was glaubst du denn, wie die KI dein Arbeitsumfeld noch in den nächsten Jahren verändert? Also ich höre schon raus, der Bedarf an Kubernetes-Plattformen wird weiter steigen.
Ja, davon gehen wir auch aus. Also als Beispiel, Google hat seine KI auch auf Kubernetes laufen. Die haben da 166.000 Server, die sich nur mit der KI beschäftigen. An so einem Kubernetes-Cluster.
Wie viele?
166.000 haben sie erweitert. Also das ist schon ganz schön groß. So groß würden die meisten keine Cluster betreiben. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass sich unser Arbeitsumfeld auch in die Richtung entwickelt. Es werden mehr Cluster gebraucht, größere Cluster auch. Also die Plattformen werden einfach wachsen. Und sie wird uns ansonsten für unsere Arbeit selber eben hoffentlich noch besser unterstützen können bei sehr komplexeren Lösungen. Und eben auch viele Konfigurationsdateien sind sehr, sehr komplex. Und es ist einfach auch ganz gut, wenn man dann schon mal so einen Vorschlag hat, den man noch überarbeiten kann. Es spart einem einfach auch Zeit während der Arbeit, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und für unsere Kunden ist es einfach super, weil es ist Hilfe zur Selbsthilfe für unsere Kunden, weil viele Fragen, die kommen jetzt so nicht mehr so intensiv, weil halt vorher die KI schon mal was geantwortet hat. Natürlich sind da auch immer Antworten dabei. Die haben dann vielleicht auch mal was kaputt gemacht, weil die KI halt, dadurch, dass es ja Kubernetes auf Linux läuft, halt eine Linux-Beschreibung, Dokumentation hier rangezogen hat. Und die passt halt nicht immer für Kubernetes, sondern hat mal halt aus Versehen auch mal was kaputt gemacht. Wie gesagt, das Gute an Kubernetes ist, dass man es auch relativ leicht wieder reparieren kann, weil man einen vorherigen Zustand auch gut wiederherstellen kann, wenn man sauber arbeitet. Und dementsprechend, ja, ist auch KI da durchaus auch hilfreich, auch wenn sie manchmal unhilfreich ist.
Frau Wiesenthal, ich habe was kaputt gemacht.
Ja, das kommt durchaus auch ab und zu mal vor.
Ja, und zu guter Letzt natürlich auch die Frage, immer online oder auch mal Digital Detox?
Ja, auch gern mal Detox. Also so abends, ja, man hat schon gehört, wir spielen tatsächlich auch viel online zusammen, aber wir mögen es auch einmal einfach alles wegzulegen und wenn es dann einfach auch mal nur der Fernsehabend ist oder der Brettspielabend. Das macht schon sehr viel Spaß oder auch gerade im Urlaub. Wir fahren auch gerne in Gegenden, wo der Handyempfang nicht so gut ist und dann ist es auch mal ganz schön, wenn einen tagelang mal nicht so viel erreicht.
Prima. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe großen Spaß gehabt. Danke für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Jetzt noch einen spannenden Tag mit den Kollegen hier in Böblingen und dann noch vor allen Dingen auch eine gute Heimfahrt. Danke, Yvonne.
Vielen Dank.
Und alles Gute.
Dankeschön.